Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortung für US-Radio 104,8, Europe Direct, Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp.
Ein herzliches Moin von uns Nordlichtern, so nennen wir uns. Und wir, das sind die Europe Direct Zentren aus Steinfurt, aus Aurich für Ostfriesland, Oldenburg in Oldenburg, Osnabrück, Bremen, Hannover, Kiel und Rostock. Wir haben uns zusammengeschlossen, um die BürgerInnen aus unseren Regionen mit aktuellen und interessanten Themen zu informieren. Wer oder was ist Europe Direct eigentlich? Wir sind die Schnittstelle zwischen den BürgerInnen und der EU auf lokaler Ebene. Das bedeutet, dass wir zu allen EU-Angelegenheiten die Fragen unter Berücksichtigung der öffentlichen Gegebenheiten beantworten und die regionale Debatte über die Europäische Union und ihre Maßnahmen gezielter verbreiten können. Wir geben den Institutionen der EU auch Feedback zu deren Politik. Damit erhalten die politischen Verantwortlichen pro Jahr ca. 1 Million Anfragen. Das bedeutet für die Politik, dass sie ein unmittelbares Bild von den Anliegen und Sorgen der Menschen erhalten. Europaweit gibt es 438 Europe Direct Zentren. Bei uns in Deutschland sind es insgesamt 50. Und von den 50 Europe Direct Zentren haben wir uns 8 Norddeutschen zu einer Podcast-Vereinigung zusammengeschlossen. Denn für uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir mit einem Podcast die Reichweite an Informationen erweitern. Den Anfang machen wir aus dem äußersten Nordwesten der Republik, das Europe Direct Zentrum Ostfriesland aus dem Europahaus. Ich bin Niklas Grunewold und freue mich heute, Professor Dr. Angelika Henschel von der Leuphana-Universität begrüßen zu dürfen. Hallo Angelika, wie geht es dir?
Ja, danke, ging schon mal besser. Ich bin noch etwas erkältet, aber ich versuche und hoffe, dass meine Stimme durchhält.
Okay, das ist super, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und schön, dass es jetzt noch geklappt hat, auch wenn es ja ein bisschen knapp bei dir ist. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen für alle, die dich jetzt nicht kennen?
Also mein Name ist Angelika Henschel und ich bin Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg und bin zwar seit dem 1. April im Ruhestand, aber arbeite weiter für meine Universität, weil ich dort einen Studiengang leite, der berufsbegleitend in unserer Professional School durchgeführt wird. Das ist ein Bezahlstudium und er richtet sich an Erzieherinnen und Erzieher, die damit die Möglichkeit haben, ihren ersten akademischen Abschluss in der sozialen Arbeit zu absolvieren. Also es geht um einen Bachelor Soziale Arbeit. Und den habe ich mit Kolleginnen und Kollegen selbst entwickelt und an dem arbeite ich jetzt also weiter als Studiengangsleitung und habe auch in dem Rahmen immer noch mal die eine oder andere Lehrveranstaltung, die dann eben an Wochenenden liegt, weil es ein berufsbegleitender Studiengang ist. Und ja, das gehört im Moment zu meinen Aufgaben. Ich selbst bin ja berufen gewesen für oder bin ja immer noch tätig mit den Schwerpunkten Inklusion und Jugendhilfe, aber eben vor allem Sozialpädagogik, insbesondere Genderforschung. Und in dem Kontext ist mein Forschungsschwerpunkt Gewalt in Geschlechterverhältnissen. Und hier nehme ich vor allem auch die Situation der davon immer mit betroffenen Kinder und Jugendlichen in den Blick. Und das ist ja auch der Hintergrund, warum wir hier heute zusammengekommen sind, um darüber ein wenig mehr erfahren zu können. Wie ist es in der Bundesrepublik hinsichtlich der Thematik Gewalt in Geschlechterverhältnissen und die Situation der Kinder und Jugendlichen gestellt?
Genau, okay, danke schön. Eine Frage hätte ich noch, wie bist du dazu gekommen, jetzt in diesem Themenfeld zu arbeiten?
Das hängt damit mit meiner vorherigen beruflichen Laufbahn zusammen. Ich habe auch, wie meine Studierenden jetzt in dem berufsbegleitenden Studiengang, eigentlich immer berufsbegleitend studiert. Ich habe 1977 mit anderen Frauen zusammen den Verein Frauen helfen Frauen in Lübeck gegründet. Das ist die Stadt, in der ich auch geboren bin und in der ich immer noch lebe. Also Schleswig-Holstein. Und in dem Zusammenhang haben wir dann ab 1978 das allererste Frauenhaus errichtet in Schleswig-Holstein und eben auch in Lübeck. und haben also durch diesen Verein als Träger dann gestartet, damit für Frauen und Kinder eine Schutzeinrichtung vorzuhalten. Zuerst ehrenamtlich, später dann auch bezahlt. Ich habe dann 13 Jahre lang neben meinem Studium als Mitarbeiterin im Frauenhaus gearbeitet und bin über 35 Jahre lang auch Vorsitzende dieses Vereins gewesen und bin dem Verein nach wie vor eng verbunden. Und von daher ergibt sich sozusagen dieser Schwerpunkt auch in meiner Forschung dann im weiteren Verlauf, weil ich aus der Praxis heraus eben auch Fragen für meine Forschungsvorhaben gewonnen habe und dazu habe ich dann in den späteren Jahren viel veröffentlicht.
Okay, so ein Frauenhaus, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man das noch nie gehört hat?
Tja, ein Frauenhaus ist ein Haus, in dem Frauen und ihre Kinder Schutz, Unterstützung, Begleitung und Beratung erhalten, wenn sie den Weg aus der Gewalt schaffen und einen Frauenhausplatz finden. Und da haben wir schon das größte Problem, denn wir haben zwar seit, also 1976 wurde das allererste Frauenhaus in West-Berlin eröffnet. In der Folge entwickelten sich dann immer mehr Vereine aus der autonomen Frauenbewegung heraus, die dann auch eben Frauenhäuser in unterschiedlichsten Städten der Bundesrepublik errichteten, sodass wir mittlerweile annähernd 400 Einrichtungen in der gesamten Bundesrepublik haben, in der Frauen und Kinder Schutz, Unterstützung, Beratung und Begleitung finden können, wenn sie der Gewalt ihres Partners fliehen. Und ja, so, wenn man sich das so vorstellt, dann muss man sich auch vorstellen, dass jedes Frauenhaus ganz unterschiedlich ist. Es ist unterschiedlich ausgestattet, es ist in unterschiedlicher Trägerschaft, denn mittlerweile sind nicht mehr alle Frauenhäuser in der Trägerschaft von feministisch orientierten Vereinen, die in der Regel den Namen Frauen helfen, Frauen im Namen tragen, sondern es gibt viele weitere Einrichtungen, die eben Schutz, Beratung, Begleitung und Betreuung vorhalten für die von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder, die in Trägerschaft von großen Wohlfahrtsverbänden sind. Also deshalb hat zum Beispiel die Caritas oder auch die Diakonie oder die Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische, all die betreiben Frauenhäuser mittlerweile, die haben 10 Jahre später angefangen als die autonomen, in unterschiedlichen Städten. Und von daher kann man davon ausgehen, dass alle Frauenhäuser unterschiedlich konzipiert sind, unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Anzahl von Plätzen vorhalten. Und das heißt, sie sind in ganz unterschiedlicher Größe, und sie sind ganz unterschiedlich finanziert. Was man sagen kann, ist, dass sie alle unterfinanziert sind, bis heute in der Bundesrepublik. Weshalb gerade ja versucht wird, noch sozusagen auf den letzten Metern, bevor dann die neue Bundesregierung gewählt ist, ab dem 23. Februar, das sogenannte Gewalthilfegesetz auf den Weg zu bringen. Das Gewalthilfegesetz sieht vor, dass dann erstmalig die Frauen ab dem Jahr 2027 bzw. 2030, das ist noch nicht genau klar, erstmalig einen Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung in einem Frauenhaus haben und dass sie damit auch die Möglichkeit haben, durch diesen Rechtsanspruch nicht mehr weiterhin für ihre Misshandlung bezahlen zu müssen, wenn sie in ein Frauenhaus gehen, sondern diese Frauenhäuser institutionell Unterstützung erfahren. Das heißt, der Bund will sich zukünftig an der Finanzierung beteiligen durch dieses Gewalthilfegesetz. Und er will dann auch 14.000 Plätze sukzessive, die nämlich bis heute fehlen, versuchen aufzubauen in den jeweiligen Kommunen und Gemeinden, in Kooperation natürlich mit den Bundesländern und den jeweiligen Kommunen, damit tatsächlich ein Schutz gewährleistet ist, der eben bis heute unzureichend ist, weil zu viele Plätze fehlen für die von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder. Ob dieser Gewalthilfeschutz, ob dieses Gewalthilfeschutzgesetz noch durchkommen wird, das wissen wir nicht. vor dem 23. Es ist jedenfalls schon behandelt worden im Bundestag und auch behandelt worden im Bundesrat. Und jetzt hoffen wir, dass es sozusagen noch gelingt, dieses Gesetz zu verabschieden, damit dann zumindest ab 2027 oder 30 Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, eine bessere Ausgangssituation haben, als das heute der Fall ist. Das bedeutet also, dass jedes Frauenhaus individuell finanziert wird, je nach Finanzierungsregeln der Bundesländer oder auch der Bezuschussung durch die jeweiligen Gemeinden. Es gibt bisher nur ein einziges Bundesland, das ist Schleswig-Holstein, das ein sogenanntes Frauenhausfinanzierungsgesetz vorhält. Und dieses Frauenhausfinanzierungsgesetz sieht eben vor, dass die Frauenhäuser eine institutionelle Förderung, also für ihre Einrichtung, erhalten. Und die ist eben dann orientiert an der Anzahl der Plätze, diese Finanzierung, die das jeweilige Frauenhaus vorhalten kann. Und entsprechend wird dann eben finanziert und unterstützt. Die anderen Frauenhäuser haben sehr gemischte Finanzierungsmodelle bis heute. Und das kann eben dann dazu führen, und das ist eben nicht selten der Fall, dass ein großer Teil der Frauen, die ein Frauenhaus zu diesem Schutz aufsucht, für die eigene Misshandlung noch zahlen muss, weil sie für die Unterkunft für sich und ihre Kinder bezahlen muss. Entweder geschieht dies, wenn sie schon im Bürgergeld ist, durch das Jobcenter. Wenn das aber nicht gegeben ist, sondern weil die Frau zum Beispiel einer eigenen Erwerbstätigkeit nachgeht oder andere Einkünfte hat, dann muss sie selbst zahlen. Und das ist schon seit Jahrzehnten sozusagen angekreidet worden von Seiten der Frauenhausbewegung, dass das eigentlich ein Unding ist, dass Frauen, die dieses Leid erfahren, auch noch für ihre Misshandlung bezahlen müssen. Und wir hoffen, dass das dann endlich ein Ende hat, wenn das Frauenhilfegesetz durchkommt.
Wie lang ist so ein Aufenthalt in einem Frauenhaus? Wenn man jetzt also dafür auch bezahlen muss, dann wird man ja, das wird ja, ist ja offensichtlich nicht umsonst. Dann geht man ja wahrscheinlich auch mit Schulden da wieder raus, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist sehr unterschiedlich, wie lange die Frauen einen Aufenthalt im Frauenhaus haben. Das hängt auch vor allem von der Anzahl der Kinder ab, mit denen sie in ein Frauenhaus ziehen. Denn hier sind wir jetzt konfrontiert mit einem weiteren gesellschaftlichen Problem, das nicht gelöst ist, die Wohnungslosigkeit bzw. die Wohnungsnot, in der wir uns mittlerweile in der Bundesrepublik befinden. Und das heißt, die Frauen, die zu uns in Frauenhäuser kommen und Schutz suchen, dass die ja erstmal eine sozusagen vorübergehend wohnungslos sind, weil sie nur vorübergehend in diesem Frauenhaus leben können. Und aus dem Frauenhaus heraus, wenn sie nicht wieder in ihre alte Wohnung können oder wollen, weil sie sich dort nicht sicher fühlen, dann das Problem haben, dass sie keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Und das führt dazu, dass viele Frauen in den Frauenhäusern länger verweilen müssen, als sie es eigentlich auch wünschen, weil sie für sich und ihre Kinder keinen angemessenen Wohnraum in den jeweiligen Kommunen finden, in denen das Frauenhaus ist und in dem sie versuchen wollen, auch in der Zukunft weiterzuleben. Dadurch entsteht auch ein weiteres Problem, nämlich dass neue Frauen, die die Hilfe benötigen, nicht nachrücken können, weil eben Frauen jetzt länger in den Frauenhäusern verweilen, als sie das eventuell wünschen. Und das hängt eben mit dieser Wohnungsnot zusammen. Also man kann daran schon sehen, wie hochkomplex die Problematik ist, wenn es um Partnerschaftsgewalt geht. Und von daher kann es sein, dass Frauen manchmal bis zu einem Jahr und eventuell sogar länger mit ihren Kindern, wenn sie viele Kinder haben, in einem Frauenhaus leben müssen oder wollen, auch weil sie dort vielleicht besser geschützt sind. Denn das müssen wir auch wissen, die Gewalt hat in der Regel kein Ende, wenn sie in ein Frauenhaus fliehen, sondern häufig ist es so, dass die Täter weiterhin versuchen, die Frauen zu finden und sie dann auch, selbst wenn sie eigenen Wohnraum beziehen, auch weiterhin in der Zukunft wenn sie sich eigentlich ein endlich friedliches und gewaltfreies Leben für sich und ihre Kinder in einem neuen Wohnraum wünschen, davon ausgehen müssen, dass sie weiterhin gefährdet sind, wenn er herausgefunden hat, wo sie lebt. Viele Männer stalken und versuchen vor allem über die Sorge- und Umgangsrechtsregelung weiterhin die Macht gegenüber ihrer Frau auszuüben und sie zu dominieren und damit entsteht eben auch das Risiko, dass es vor allem in Sorge- und Umgangsrechtsregelungen dann eventuell zu erneuter Gewalt kommt, die Mütter und die Kinder natürlich gefährden. Und wir wissen, dass das größte Risiko für Frauen und ihre Kinder besteht, wenn sie den Gewalttäter verlassen. Also das heißt, das Tötungsrisiko steigt in dem Fall. Und von daher entspannt sich die Situation häufig nicht für die Frauen, selbst wenn sie eine neue Wohnung gefunden haben sollten. Von daher kann man sehen, die Aufenthalte sind unterschiedlich lang in den Frauenhäusern. Manche Frauen sind auch nur eine Nacht da und gehen dann wieder zurück zum Partner. Andere müssen eben lange bleiben. Anderen gelingt es vielleicht rechtzeitig eine oder schneller eine Wohnung zu finden. Das hängt alles, wie gesagt, von äußeren Umständen ab, auf die sie wenig Einfluss haben.
Okay, ist so ein Frauenhaus leicht zu finden? Also könnte ich jetzt einfach auf Google Maps gehen und eingeben Frauenhaus und dann meine Stadt? Oder sind das extra versteckte Häuser, dass man jetzt nicht einfach zum nächstbesten hinlaufen kann als Täter und dann seine Frau dort um die dort zu suchen?
Also die meisten Frauenhäuser geben ihre Adressen nicht im Internet an und auch nicht in Telefonbüchern und so weiter. Aus gutem Grund, damit eben die Frauen auch in dieser neuen Einrichtung geschützt sind. Denn die Frauen sind auch unterschiedlich stark Risiken ausgesetzt, zum Beispiel hinsichtlich weiterer Gewalterfahrungen oder eben auch hinsichtlich eines Tötungsdelikts. Von daher ist es für viele Frauenhäuser klar, dass sie ihre Adresse nicht publik machen. Die Möglichkeit, die Frauen aber haben, sich Unterstützung in einem Frauenhaus zu suchen, ist, dass sie auf die Frauenhauskoordinierungsseite oder auch auf die Seite der ZIF gehen, der Zentralen Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser. Denn dort haben sie die Möglichkeit zu sehen, wo es überhaupt Frauenhäuser in ihrer Umgebung gibt und ob dort ein Platz vorhanden ist für sie und ihre Kinder. Denn dort wird immer wieder digital angezeigt, wo ist Platz, wer kann aufnehmen und so weiter. Was man den Frauen raten kann, ist, dass sie allerdings erst einmal versuchen, selbst wenn sie im Internet feststellen, ich habe keine Möglichkeit, in dem Frauenhaus vor Ort unterzukommen. Entweder weil mir das zu heikel ist, weil es zu nahe an dem Täter ist und ich deshalb den Eindruck habe, ich bin nicht geschützt genug. Oder aber weil sie feststellen müssen, auf der Webseite, das Frauenhaus hat gar keinen Platz für mich und meine Kinder, dass sie sich dennoch an dieses Frauenhaus telefonisch oder per E-Mail erst einmal wenden, damit sie dann auch durch Unterstützung und Beratung dieses Hauses weiterverwiesen werden können. Wenn Frauen nachts kommen und so weiter, dann werden sie auch nicht abgewiesen, selbst wenn das Frauenhaus voll ist. Also das heißt, sie haben immer erst einmal die Möglichkeit, unterzukommen und dann wird versucht, andere Möglichkeiten und Wege für sie zu finden, die angemessen für sie und ihren Schutz für sich und ihre Kinder, sind.
Okay, wir haben jetzt über ein paar Probleme gesprochen, also fehlende Finanzierung, fehlende Plätze. Ist das jetzt ein Problem, was wir nur in Deutschland haben, oder ist das europaweit, also in der ganzen EU verbreitet?
Ja, man muss sagen, das ist leider ein Phänomen, das weltweit schon vorherrscht, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Also die skandinavischen Länder sind da relativ weit vorne im Vergleich zur Bundesrepublik. Aber wie gesagt, überall muss man feststellen, ist Not vorhanden in Bezug auf Plätze oder eben auch Finanzierung und Ressourcen unterschiedlichster Ausprägung. Aber in der Bundesrepublik eben schon sehr, sehr lange. Denn wie gesagt, das erste Frauenhaus ist 1976 eröffnet worden in West-Berlin. Und seitdem haben die Frauenhäuser eigentlich mit immer einer mehr oder minder prekären Finanzsituation zu kämpfen.
Welche Präventivmaßnahmen sind in deiner Meinung nach am effektivsten, um jetzt Gewalt gegen Frauen zu verhindern? Ist zum Beispiel einfache Bildungsprogramme, öffentliche Kampagnen oder fehlt wirklich Geld und die Möglichkeiten wären da, aber das Geld fehlt?
Wenn wir an Gewaltprävention denken, um die männliche Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen eindämmen zu können, dann müssen wir natürlich an oder denken wir in allererster Linie an Bildungsprogramme, in denen bereits Schülerinnen und Schüler oder auch schon in der Kita lernen, dass Frauen und Mädchen gleiche Rechte haben wie Jungen und Männer in unserer Gesellschaft. Dass sie gleichermaßen Wert haben, wie es für Männer gilt, dass sie hierarchiefrei leben sollten, dass Rollenstereotype abgebaut werden. All das wären sozusagen Elemente von Bildungsprogrammen, denn das wissen wir, Gewalt gegen Frauen oder Gewalt in Geschlechterverhältnissen bedeutet nicht nur die individuelle Gewalt, die innerhalb einer Partnerschaft entsteht, in den Blick zu nehmen und hier Abhilfe zu schaffen, sondern es geht vor allem um Strukturelemente, die in unserer Gesellschaft verändert werden müssen. Denn nach wie vor haben wir es trotz aller Verbesserungen und Veränderungen in der Gesetzgebung und auch hinsichtlich der Einstellung in unserer Gesellschaft mit einer nach wie vor existierenden Asymmetrie innerhalb der Geschlechterverhältnisse zu tun. Also das bildet sich ab in spezifischen Rollenerwartungen, die unterschiedlicher Art sind und mit unterschiedlicher Bewertung einhergehen. Das bildet sich ab in einer Hierarchie zwischen den Geschlechtern, die eben auch zahlreiche sogenannte Gender Gaps verursacht. Also Gender Pay Gap. Nach wie vor verdienen Frauen weniger, selbst in den gleichen Berufen, als das für Männer gilt. Nach wie vor arbeiten sie in Bereichen, in sogenannten Frauenberufen, die von Beginn an, weil es eben Frauenberufe sind, die an den Care-Tätigkeiten orientiert sind, also Verantwortung und Sorge für die nachwachsende Generation oder auch für die Alten zu übernehmen, sei es in Krankenpflege, Altenpflege oder eben in den Bildungseinrichtungen, dass das typische Frauenberufe sind, die sich dort wiederfinden und von vornherein tariflich schlechter entlohnt werden als die sogenannten produktiven Tätigkeiten, die in der Industrie angesiedelt sind, die überwiegend von Männern ausgeübt werden. Hier müsste Veränderung erfolgen. Also das heißt, es müssten mehr Kita-Plätze vorgehalten werden. Männer müssten lernen, Verantwortung zu übernehmen, gleichermaßen nicht nur im Berufsleben, sondern vor allem auch innerhalb der eigenen Familie für das Aufwachsen ihrer Kinder. Und all das wäre etwas, was sozusagen vermittelt werden müsste, schon im schulischen Unterricht zum Beispiel. Dass das alles Dinge sind, die nicht unter Wert verkauft werden dürften. Bis heute wird ja Haushaltstätigkeit nicht entlohnt. Sie wird nicht mit einbezogen ins Bruttosozialprodukt. Also das heißt, sie erfährt durchgehend als Care-Arbeit, weil sie eben überwiegend durch Frauen ausgeführt wird, Benachteiligung. Sie wird als persönlicher Liebesdienst angesehen und eben nicht mehr als Arbeit. Und dadurch wird sie nicht bezahlt und dadurch geschieht sie im Privaten vor allem. Und wenn sie im Öffentlichen geschieht, im Rahmen von bestimmten Berufen, dann sehen wir, dass sich dieses Defizit, diese Hierarchisierung zwischen Männern und Frauen auch auf der Bezahlebene widerspiegelt. Das sind sozusagen die Strukturbedingungen der Ungleichheit im Geschlechterverhältnis, die dann eben auch Gewaltrisiken begünstigen können, bis dahin, dass durch diese Abhängigkeitsverhältnisse, in die Frauen geraten, eben Männer Dominanz gegenüber ihrer Frau ausüben, sie kontrollieren, sie misshandeln in unterschiedlichsten Formen der Gewalt, also psychisch, physisch, sexuell, wie auch immer, ökonomisch, indem ihnen Geld vorenthalten wird oder indem ihnen untersagt wird, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. All dieses sind Elemente der unterschiedlichsten Ausprägung von Gewalt. Und all das wird sozusagen im Rahmen von Bildungsangeboten bisher unzureichend berücksichtigt und vorgehalten, sodass nachwachsende Generationen ein anderes Bild von Männern und Frauen und das Verhältnis der Geschlechter zueinander entwickeln könnten. Von daher ist hier wirklich noch viel zu tun im Sinne von Primärprävention. Und das wäre schon auch zu Beginn in anderen Einrichtungen, also neben der Schule, zum Beispiel in der Kita, könnte eine geschlechtsbewusste, reflexive Pädagogik eingesetzt werden. Aber auch in anderen Jugendhilfeeinrichtungen, um auf dieses Phänomen auch der Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, damit es in der Zukunft weniger Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen gibt. Das passiert bisher unzureichend, und da ist noch Bedarf. Sekundärprävention wird dann durch Frauenberatungsstellen, Mädchenhäuser, Frauenhäuser erfüllt sozusagen. Und in Bezug auf die Prävention bzw. Sekundärprävention und auch hinsichtlich der Intervention müssen die Männer selbst in den Blick genommen werden. Also das bedeutet, es müssen Täterprogramme aufgelegt werden, viel mehr als das bisher der Fall ist. Und Männer müssten verpflichtend an diesen Täterprogrammen teilnehmen, um sozusagen Einstellungsmuster zu verändern, deutlich werden zu lassen, dass sie die Verantwortung für diese Gewalt tragen, die sie in der Regel ja nicht übernehmen, sondern im Sinne von Blaming the Victim auch den Frauen sozusagen noch die Schuld für die von ihnen ausgeübte Gewalt zuschieben. All diese Dinge müssten also auf der Präventions- und Interventionsebene passieren und würden sich damit auch decken, was die Istanbul-Konvention, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, auch in ihren verschiedensten Artikeln vorhält.
Eben, also man spricht eigentlich von der großen Umerziehung von einem Großteil der Gesellschaft, dass man oder einer richtigen Erziehung auch schon von Kindesalter an den direkt nicht diese falschen Strukturen und Hierarchien einzubläuen, also beizubringen. Okay. Genau,
Also,
ist ja.
um das mal ganz praktisch werden zu lassen, wenn Kinder nicht nur mit ihren Müttern im Haushalt aufwachsen, was bisher überwiegend der Fall ist, denn selbst bei der Elternzeit ist es so, dass der überwiegende Teil der Männer höchstens 2 Monate nimmt, und dann wieder in den Job einmündet, was auch verständlich ist, weil die Männer eben mehr Geld nach Hause bringen. Das habe ich ja vorhin schon deutlich gemacht, woran das liegt. Dann können die Kinder ja auch nicht die Erfahrung machen, dass zum Beispiel Fürsorgetätigkeiten auch mit Männlichkeit und mit dem Bild von Männlichkeit korrespondieren können. Sondern dann wird es eben in der Zukunft auch weiterhin wieder nur an Frauen delegiert, die diesen Auftrag haben. Und der wird dann auch zugleich noch als selbstverständlich anerkannt, beziehungsweise sogar abgewertet, weil er eben auch nicht bezahlt wird, ne? Also von daher ist es wichtig, dass Kinder Erfahrungen machen können mit beiden Geschlechtern, die durch Gewaltfreiheit geprägt sind und durch gleichberechtigtes Arbeiten in Familie und eben auch im Außen.
Okay. Du hattest gerade schon die Istanbul-Konvention angesprochen. Bevor wir dazu kommen, hätte ich noch ein paar Fragen, wo du auch ganz gern ganz knapp darauf antworten könntest. Und zwar zu den zur Datenanalyse und auch kurz ein bisschen zu den Ursachen. Wir haben jetzt 2024, die neuen Zahlen zu den Gewalttaten und Straftaten gegen Frauen und Mädchen sind das, glaube ich, bekommen. Und die sind ja wieder, ich glaube, durchschnittlich um 6,7% gestiegen, ungefähr.
Es ist so, dass erstmal muss man sagen, das Bundeslagebild, was erstmalig in der Form veröffentlicht worden ist vom Bundeskriminalamt in diesem Jahr im November, das macht deutlich, dass immer nur das Hellfeld sozusagen hier erscheint, ne? Das muss man wissen und das heißt, das Dunkelfeld wird sehr viel größer sein noch als das, was wir abgebildet bekommen durch das Anzeigeverhalten. Denn
Ja.
das bildet ja nur das Bundeskriminalamt ab. Und da kann man sagen, dass insgesamt 167.865 Frauenopfer waren von Partnerschaftsgewalt und nee, Entschuldigung, insgesamt 167.865 Opfer von Partnerschaftsgewalt verzeichnet werden konnten. Und davon waren 132.966 Personen oder Frauen eben weiblich oder Menschen eben weiblichen Geschlechts. Das heißt, fast 80% derjenigen, die Partnerschaftsgewalt durch einen Täter erfahren haben, sind weiblich. Und damit ist der Anstieg um 5,2% zum Vorjahr gestiegen. Und was wir wissen ist, dass wenn die Opfer und Tatverdächtigen eine frühere oder aktuelle partnerschaftliche Beziehung zueinander hatten, dann sind die Tatverdächtigen über 94% männlich. Das sind also die aktuellen Zahlen, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir über Partnerschaftsgewalt reden. Und damit wird wieder deutlich, und das ist in Folge, jetzt sind es immer wieder in Folge Steigerungsraten in Bezug auf das Phänomen der Partnerschaftsgewalt, wie wir es Jahr für Jahr jetzt weiterhin vorfinden. Das bedeutet auch de facto, dass versucht wird, jeden Tag eine Frau umzubringen. Und wir sprechen in dem Zusammenhang von Femiziden, weil es um Tötungsdelikte aufgrund der Geschlechtlichkeit geht. Und es gelingt in 360 Fällen, also fast jeden Tag, tatsächlich in Deutschland, dass ein Mädchen oder eine Frau umgebracht wird.
Das sind wirklich erschreckende Zahlen. Das mag man sich gar nicht vorstellen, vor allem, dass mit dem jeden Tag, dass jemand versucht wird, umzubringen und auch nur aufgrund dessen, dass man eine Frau ist. Seit wann werden diese Daten erhoben?
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, ab wann das losging. Das ist, eigentlich erscheint das jährlich,
Hm?
schon seit vielen Jahren, dass das BKA dieses Phänomen der Partnerschaftsgewalt extra ausweist.
Okay, und genau. Es gab jetzt wieder einen Anstieg der Zahlen. Liegt es daran, dass es mehr Betroffene gibt oder dass mehr Betroffene den Mut finden, sich zu melden? Weiß man das?
Das weiß man im Moment noch nicht, weil es soll eher eine Dunkelfeldstudie erhoben werden oder die läuft bereits. Die wird vermutlich im nächsten Jahr veröffentlicht. Deshalb können wir das nicht genau sagen. Es ist aber zu vermuten, dass es erstens wahrscheinlich einen Anstieg gibt, denn wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, dann kann man ja schon auch wieder ganz traditionelle Geschlechterbilder zu verzeichnen haben, die eben die Abwertung der Frauen, dazu gehört ja ein Teil sozusagen als Abwertung der Frauen. Und die haben ja auch ein ganz traditionelles Familienbild und alles, wer da als Frau nicht reinpasst, der hat schlechte Karten. Und von daher würde es mich nicht wundern, wenn es auch tatsächlich eine Zunahme gibt. Aber was wir sicherlich auch wahrnehmen müssen und zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass das Anzeigeverhältnis sich verbessert hat. Und das sind ja eigentlich gute Nachrichten. Das heißt, Frauen sind nicht länger gewillt, die Gewalt hinzunehmen, ohne dass es zur Anzeige kommt, beziehungsweise dass es zu einem Polizeieinsatz kommt. Denn die wenigsten Frauen zeigen tatsächlich an. Das muss man auch sagen. Sie sind aber offensichtlich nicht mehr so geduldig, sozusagen, Ein ehemaliger Filmtitel brachte das nochmal gut zum Tragen, was ich damit meine. Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen. Und diese Macht der Männer kann offensichtlich nicht mehr auf die so starke Geduld der Frauen setzen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also beides wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Vielleicht kann ich an der Stelle, weil wir bei den Zahlen sind, auch nochmal darauf hinweisen, dass wir uns klar machen müssen, wenn wir über dieses Phänomen reden, dass davon immer Kinder mit betroffen sind, die in diesen Familien leben. Und das heißt, dass sie, dass diese Partnerschaftsgewalt auch massiven Einfluss auf das Aufwachsen und die Entwicklung von diesen Kindern hat, die in diesen gewaltgeprägten Familien aufwachsen müssen. Sie tragen damit erhöhte Entwicklungsrisiken und massive Einschränkungen in ihrem Alltag. Und sie fliehen in der Regel ja auch mit ihren Müttern in die Frauenhäuser. Und das heißt auch, dass wir zum Beispiel feststellen müssen, dass auch in den Frauenhäusern die aktuelle Statistik der Frauenhauskoordinierung für das Jahr 2023 wiederum deutlich macht, dass die Frauenhäuser auch Frauen- und Kinderschutzhäuser sind. Denn es leben in der Regel mehr Kinder als Frauen in den Frauenhäusern. Also 1900, im Jahr 2023 lebten zum Beispiel mehr Kinder als Frauen im Frauenhaus. Also 7043 und es waren nur 6264 Frauen, die dort lebten. Und wenn man diese Zahlen auf die Gesamtheit der 400 Frauenhäuser hochrechnen würde, dann bedeutet das, dass bundesweit ungefähr 14.238 Frauen und 16.000 Kinder und Jugendliche Schutz in einem Frauenhaus gesucht haben. Das heißt, wir reden also nicht nur von der Gewalt gegenüber den Frauen, wenn wir über Partnerschaftsgewalt reden. Denn in der Regel sind viele dieser Frauen Mütter und das bedeutet, wir reden damit auch immer automatisch über die Kinder als Opfer dieser Partnerschaftsgewalt, die das miterfahren müssen, selbst wenn sie nicht von unmittelbarer Kindesmisshandlung oder Kindesvernachlässigung betroffen sind. Und damit wird das Ausmaß, finde ich, ja auch noch mal sehr viel deutlicher. Es geht also nicht nur um die Frauen, sondern auch um die nachwachsende Generation. Und wenn wir versuchen wollen, die intergenerationelle Weitergabe dieser Gewalt zu verhindern, ist es umso wichtiger, präventiv und intervenierend einzuschreiten, auch um das Kindeswohl und den Kinderschutz sicherzustellen.
Okay. Ja, ich kann mir auch vorstellen, das wird nicht einfach so an irgendeinem Kind vorbeigehen, in so einem Haushalt groß zu werden. Und auch wenn man dann halt eine Vaterfigur hat, dann war es eine gewalttätige und das wird sich dann vielleicht ja auch im späteren Leben weiterspiegeln.
Ja, das wissen wir auch aus Untersuchungen. Das Risiko steigt für die Jungen, später selbst in Beziehung zu Tätern zu werden, gegenüber ihrer Liebespartnerin und Lebenspartnerin. Und für die Mädchen gilt, dass sie häufiger, dass das Risiko besteht, dass sie eher Opfer werden. Das heißt, die nächste nachwachsende Generation ist sozusagen auch gefährdet, was das anbelangt. Neben all den anderen Entwicklungsrisiken, die wir eben feststellen können, die die Kinder und Jugendlichen zeigen, nämlich zum Beispiel eine körperliche und psychische Beeinträchtigung, die zu unterschiedlichen Ausprägungen von Verhaltensauffälligkeiten führen kann, zum Beispiel Aggressivität, aber auch Überangepasstheit, Suchtverhalten, aber auch Lernschwierigkeiten, Konzentrationsprobleme. Diese Kinder sind häufiger krank, als das für andere Kinder gilt, haben häufiger Allergien, gerade dann, wenn die Gewalt schon pränatal eingesetzt hat und sie sozusagen schon vorgeburtlich den Stress der Mutter ertragen mussten. Und all das sind Dinge, die wir immer mitbedenken müssen, wenn wir über Partnerschaftsgewalt reden.
Okay. Dann hätte ich, bevor wir jetzt zur Konvention kommen, noch eine abschließende Frage. Und zwar seit der Corona-Pandemie, gab es da eine Zunahme der Fälle und auch eine Zunahme der Intensivität? Also wie wird Gewalt ausgeübt?
Das können wir so nicht sagen. Was wir feststellen können, ist, dass während der Corona-Pandemie die Frauen keine Möglichkeit hatten, der Gewalt zu fliehen. Wir wissen deshalb auch nur bedingt, was sozusagen in den eigenen vier Wänden passiert ist. Und in der Zeit ist auch versucht worden, durch Maßnahmen den Frauen Unterstützung zuteil werden zu lassen, die auch in der Pandemie durchgeführt werden konnten. Also zum Beispiel solche Dinge wie, es gab so ein bestimmtes Codewort, mit dem sie in die Apotheken gehen konnten, wenn sie, was weiß ich, Medikamente für sich oder ihre Kinder gekauft haben, an dem dann deutlich wurde, dass sie von Gewalt betroffen sind und Hilfe brauchen. Oder in Supermärkten wurde auch so zum Teil gearbeitet. Also man hat das versucht sozusagen auch in der Corona-Zeit und in der Pandemie-Zeit den Frauen Angebote zu machen. Aber natürlich sind die Frauen auch von sich aus häufig aufgrund der Gefährdung nicht in ein Frauenhaus gegangen. Denn in der Regel denn es ist ja so, dass man mit völlig fremden Menschen in einem Haus lebt, dass man häufig ja nicht mal einen eigenen Raum zur Verfügung hat, in dem man mit seinen Kindern leben kann, sondern sich eventuell auch noch mit anderen den Raum teilen muss. All das hatte dazu geführt, dass in der Pandemiezeit auch aus der Angst, sich anzustecken, Frauen nicht in Frauenhäuser gegangen sind und dass dann, so wie die Pandemie eingedämmt wurde und die Impfungen auch dazu führten, dass immer weniger Infektionen zu verzeichnen waren und so weiter, dass dann die Frauen und mit ihren Kindern auch wieder in die Frauenhäuser geflohen sind.
Okay.
Ob das Gewaltaufkommen zugenommen hat, ist zu vermuten. Es gibt eine Studie, die da ansetzt. Aber wir können das nur bedingt sagen, ja.
Okay. Dann würde ich zur Istanbul-Konvention übergehen und einfach mal ganz einfach fragen, was ist überhaupt die Istanbul-Konvention und wie ist diese entstanden?
Also die Istanbul-Konvention heißt ja nur verkürzt Istanbul-Konvention. Eigentlich heißt sie Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. So heißt eigentlich der richtige Titel. Verkürzt wird sie Istanbul-Konvention genannt und das hängt damit zusammen, dass in Istanbul-Konvention dieser völkerrechtliche Vertrag mit seinen umfassenden Verpflichtungen abgeschlossen worden ist. Und das war bereits 2011. Und hinsichtlich dieses Abkommens des Europarats haben sich viele Länder verpflichtet, auch dieser Konvention beizutreten, beziehungsweise sie sogar zu ratifizieren. Und das gilt auch für Deutschland. Deutschland hat ratifiziert und das bedeutet, weil es sich eben um einen völkerrechtlichen Vertrag handelt, dass Deutschland sich durch die Ratifizierung dazu verpflichtet hat, auf allen staatlichen Ebenen Maßnahmen gegen die Gewalt an Frauen und zu deren Schutz und Unterstützung zu gewährleisten. Und das heißt, sie haben sich verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, den Schutz und die Unterstützung für die Betroffenen zu verbessern, in Bezug auf Prävention und in Bezug auf Bestrafung der Gewalt ausübenden Personen tätig zu werden. Und auch die Kinder stärker in den Blick zu nehmen, weil das die Istanbul-Konvention vorsieht, die insgesamt 81 Artikel hat und eben in Deutschland seit 2018 dann in Kraft getreten ist.
Okay. Wird dieser Pflicht, die man sich dann ja jeder selber mit auferlegt hat, auch nachgekommen? Also auch vor allem jetzt auf die Sicht europaweit, kommen die Länder diesem nach oder eher nicht?
Doch. Also sie sind gehalten, dieser Pflicht nachzukommen, weil eben trotz vieler Widerstände, weil eben das Recht auch auf europäischer Ebene vor dem Europäischen Gerichtshof umgesetzt werden kann. Und deshalb haben auch die meisten europäischen Länder haben es eingebunden in ihre Gesetzgebung. 2019 hatten dann 34 Länder ratifiziert. 11 Länder haben lediglich unterschrieben und nicht ratifiziert. Die haben damit also nicht die Aufforderung, auch nochmal ihre eigene Gesetzgebung hinsichtlich dessen und ihre ganzen vorhandenen Elemente zum Schutz der Frauen zu überprüfen, sondern das ist sozusagen die Light-Version, wenn nur unterschrieben wird, ne? Und 34 Länder haben aber ratifiziert und nicht ratifiziert haben solche Staaten wie Russland und Aserbaidschan. Die Türkei ist dann anschließend 2021 als erstes Land wieder ausgetreten, obwohl die Istanbul-Konvention, wie der Name sagt, in Istanbul beschlossen worden ist 2011. Und Polen hatte auch bis zum Regierungswechsel überlegt, ob sie noch aussteigen sollen aus der Istanbul-Konvention. Also es gibt Widerstand gegen diese Istanbul-Konvention, vor allem in konservativen, nationalistischen oder rechtsextrem orientierten Staaten, die das nicht in Einklang sehen mit der Übereinstimmung ihrer eigenen Verfassung. Und vor allem dadurch auch ihre traditionellen Familienwerte bedroht sehen. Und das gilt eben für Deutschland nicht. Und die haben sich eben entschieden zu ratifizieren und haben in dem Zusammenhang auch vorab einzelne Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel die Verbesserung des Straftatbestandes der Vergewaltigung. Also jetzt ist im Straftatbestand Nein heißt Nein mit aufgeführt. Das gab es eben vorher nicht und das haben sie eben gemacht, weil sie sonst hätten nicht die Ratifizierung der Istanbul-Konvention hätten vornehmen können. Und deshalb muss man auch dieses Gewalthilfegesetz jetzt natürlich im Kontext der Ratifizierung der Istanbul-Konvention sehen.
Warum ist die Türkei ausgetreten?
Die Türkei ist ausgetreten, weil sie der Meinung sind, dass damit ihre Familienwerte nicht mehr gültig sind und ihre Verfassung beschädigt wird.
Okay, das sind ja ganz interessante
Weil
Werte.
sie versuchen weiterhin sozusagen ihr traditionelles Familienbild und ihr traditionelles Geschlechterverhältnis, ihre traditionellen Geschlechterverhältnisse am Leben zu halten.
Okay, zur Gesetzgebung. Glaubst du, dass härtere Strafen für Täter die Gewalt gegen Frauen abschrecken könnte? Also, dass man jetzt eine höhere Strafe dafür für halt eben Gewalt an Frauen oder an Mädchen festlegt, dass dann Täter wirklich abgeschreckt wären oder dass sich nichts wirklich ändern würde?
Ich glaube, dass das nicht der geeignete Weg ist, also nur mit stärkerer Bestrafung zu arbeiten. Ich setze eher auf all diese Maßnahmen, über die ich vorhin schon gesprochen habe, also in Bezug auf Prävention und vor allem Ausbau der Täterprogramme auch in dem Kontext. Und worauf ich auch setze, ist eher auch, und das soll ja auch im Rahmen des Gewalthilfegesetzes geschehen. Ich setze auf die Fußfessel und ich setze auf den verbesserten Schutz der Frauen, eben durch die Fußfesseln, die den Männern dann zuteil werden, wenn sie Gewalt gegenüber ihren Frauen ausgeübt haben und weiterhin die Gefahr des Stalking besteht. Und eben auch der damit verbundene Sicherheitsknopf für die Frauen, dass sie wissen, wenn er sich in einer bestimmten Anzahl von Metern nähert, dass sie dann sofort die Polizei informieren können und solche Dinge. Die halte ich für wichtig. In Bezug auf Straftatbestand muss man sich das, glaube ich, nochmal sehr genau ansehen. Ich glaube, dass die vorherrschenden Gesetze eigentlich jetzt schon Strafen ermöglichen. Aber sie werden häufig erstens nicht sie werden häufig nicht wirksam, weil Täter nicht verurteilt werden, in dem Ausmaß, wie das eigentlich für andere Offizialdelikte gilt, weil bei Partnerschaftsgewalt sozusagen immer noch wieder im Zweifel für den Angeklagten entschieden wird. Und der andere Punkt ist, dass ja eben ganz viele Frauen und der überwiegende Teil ist das, weil sie Angst haben vor weiteren Restriktionen durch den Täter, gar nicht zur Anzeige bringen. was ihnen angetan worden ist. Und von daher würden härtere Strafen nicht ohne weiteres was bewirken, denn ohne Kläger gibt es sozusagen ja keine Strafe. Und das ist das Problem. Ich wäre deshalb eher dafür, vorhandene Gesetzgebung endlich systematisch wirksam werden zu lassen. Ja, das zu tun und Frauen stärker auch dahingehend zu unterstützen, dass sie sich auch trauen, Anzeige zu erstatten.
Okay. Wie ist denn die Polizei oder die Justiz auf den Umgang mit Opfern von häuslicher Gewalt vorbereitet? Werden die regelmäßig geschult? Wissen die überhaupt, was die Istanbul-Konvention ist und was dort drinne steht?
Also die Polizei ist relativ gut geschult in den Bundesländern. Das mag sehr unterschiedlich sein, in einzelnen Bundesländern stärker und in anderen weniger. Aber sie sind schon sehr lange geschult, und zwar deshalb, weil sie sind ja häufig die allerersten, die in ein solches Geschehen gerufen werden, wenn die Nachbarn anrufen und sagen, dann gibt es wieder Partnerschaftsgewalt bei meinem Nachbarn oder es gelingt der Frau, sich Hilfe zu rufen und so weiter. Oder die Kinder rufen an und benachrichtigen die Polizei. Von daher war es wichtig, sie relativ frühzeitig zu schulen. Und das ist geschehen im Zusammenhang mit der Einführung des Gewaltschutzgesetzes, das seit 2002 gilt. Denn seitdem heißt es, wer schlägt, muss gehen. Und nicht mehr automatisch, die Frauen müssen sozusagen in ein Frauenhaus gehen, wenn sie misshandelt werden, sondern sie können auch in ihren eigenen vier Wänden verbleiben. Und der Täter wird der Wohnung verwiesen. Und das geschieht im ersten Zugang durch die Polizei, weil Polizeigesetzgebung Ländersache ist, in unterschiedlicher Dauer. Also je nachdem, in welchem Bundesland die Polizei eine Wegweisung ausspricht, kann die bis zu 14 Tage eben sein. Und das heißt, der Täter darf sich der Wohnung nicht mehr nähern, in der die Frau dann eventuell mit ihren Kindern verbleibt. Dann muss die Frau Schutzanordnung weitere über das Familiengericht erwirken. Und dazu können dann auch erweiterte Maßnahmen zählen, wie er darf sich nicht dem Arbeitsplatz nähern und, und. Er darf nicht anrufen, er darf nicht faxen, wie auch immer. All diese Dinge sind sozusagen möglich im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes. Und durch die Einführung dieses Gewaltschutzgesetzes sind auch in den einzelnen Bundesländern weitere Beratungsstellen entstanden, die eben den Auftrag haben, die Frauen bei der Gewalterfahrung, die sie gemacht haben, auch weiterhin zu unterstützen, zum Beispiel vor dem Familiengericht Beratung anzubieten, das proaktiv zu tun, zum Beispiel wenn sie erfahren durch die Polizei, dass es zu einem Einsatz gekommen ist, und dann nehmen sie Kontakt innerhalb von 24 Stunden zu den Frauen auf, eventuell auch das Jugendamt, das tätig wird, wenn Kinder immer mit involviert sind. All das wird proaktiv durch die Interventionsstellen, die mit dem Einzug des Gewaltschutzgesetzes ab 2002 in den Bundesländern errichtet worden sind, ist auf den Weg gebracht worden. In Niedersachsen heißen diese Stellen BIS-Stellen, Beratungs- und Interventionsstellen, und sie unterstützen die Frauen, wenn sie der Gewalt entfliehen wollen, sei es, dass sie in ein Frauenhaus wollen oder eben, wenn es bereits zur Gewalt massiv gekommen ist und die Polizei tätig war, dass sie sie auch weiter unterstützen bei rechtlichen Fragen und so weiter.
Okay, ich hätte dann jetzt noch eine abschließende Frage fürs Ende, die hast du gerade schon ein bisschen mitbeantwortet. Wenn jemand jetzt selbst betroffen ist oder jemanden kennt, der sich in einer solchen Situation befindet, an wen könnte der Betroffene sich wenden oder auch die Person, die einen Betroffenen kennt, um Hilfe zu erhalten oder Unterstützung anzubieten und vor allem auch nicht, dass man selber in mehr Gefahr gerät, als man schon ist?
Ja, das ist ein guter Hinweis nochmal. Also ich habe es eben gesagt, das sind die Beratungs- und Interventionsstellen, an die sich gewandt werden kann. Es kann sich aber auch an die Frauenhäuser gewendet werden. Man muss nicht immer gleich einziehen ins Frauenhaus. Auch die Frauen selbst können sich dort erstmal Beratung holen. Und die von Gewalt betroffen sind und die auch Angehörige haben die Möglichkeit, sich dort beraten zu lassen, wie sie versuchen können, die Frauen und die davon immer mit betroffenen Kinder besser zu unterstützen, als das bisher der Fall ist. Und das ist wichtig zu wissen, auch für die in der sekundären Sozialisationsinstanz, die Fachkräfte, dass sie wissen, wohin sie sich wenden können. Denn sie sind ja die allerersten, die überhaupt die Möglichkeit haben, aus dem Privatraum heraus zu erfahren, zum Beispiel von den Kindern, was geschieht da eigentlich in den eigenen vier Wänden, die eben, denn diese Gewalt ist ja nicht öffentlich. Sie geschieht ja nicht auf der Straße, sondern eben in den eigenen vier Wänden. Und deshalb ist ja auch sind die Wohnungen der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen. Von daher ist es wichtig, dass die Fachkräfte, die als allererste Ansprechpersonen gerade auch für die Kinder und Jugendlichen gelten könnten, wissen, wohin sie sich wenden können. Und da gibt es auch das bundesweite Hilfetelefon, an das man sich wenden kann. Man kann sich an die Frauenhauskoordinierungsstelle wenden, an das Frauenhaus vor Ort jeweils, an die ZIF wenden, also die zentrale Informationsstelle auch der autonomen Frauenhäuser. Man hat viele Möglichkeiten, um Unterstützung zu erfahren und eben auch die Beratungsstellen für Frauen, aber auch die Beratungs- und Interventionsstellen für Frauen aufzusuchen.
Vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Es war sehr informativ. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ja, danke schön. Meine
Sehr
Stimme
gerne.
hat auch durchgehalten.
Okay, dann bis zum nächsten Mal und alles Gute.
Danke dir.
Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal übernimmt Oldenburg gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern das Ruder. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit an Bord sind.
Das war Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortlich für US-Radio 104,8 war Europe Direct Landkreis Osnabrück Michael Steinkamp. Moin EU gibt es hier auf US-Radio 104,8 und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.